SWR 2 aktuell.
In der Schweiz laufen die Rettungsversuche für die angeschlagene Credit Suisse. Die ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen verlaufen holprig. Dazu gleich ein Kommentar. Außerdem geht es bis 18.20 Uhr um Kinder, die aus den ukrainischen Gebieten nach Russland verschleppt wurden. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen Sonntagabend. In der Schweiz bahnt sich eine Übernahme der angeschlagenen Krisenbank Credit Suisse durch die UBS an. Laut Financial Times arbeiten die Schweizerische Nationalbank SNB, die Finanzaufsicht FINMA und die beiden Banken daran, noch vor der Börsenöffnung morgen eine Lösung zu finden. Offizielle Stellungnahmen der Beteiligten gibt es bislang nicht. Zum aktuellen Stand Katrin Hondl aus Genf.
Noch ist nichts entschieden. Seit dem Samstag wird über die Elefantenhochzeit der beiden größten Schweizer Banken hektisch verhandelt. Eine Zwangsheirat im Auftrag der Aufsichtsbehörden, die um die Stabilität nicht nur der schwer angeschlagenen Krisenbank Credit Suisse fürchten, sondern des Schweizer Finanzplatzes insgesamt. Thorsten Henz ist Professor am Institut für Banking und Finance an der Uni Zürich.
Da kommt der Staat, also in diesem Fall die Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht, die sagen, so geht es jetzt nicht weiter. Unser Plan A ist, ihr beide müsst zusammenspannen. Und die UBS versucht ja auch, gewisse Risiken dann zumindest an die Nationalbank oder vielleicht auch an den Staat abzuschieben. Also die möglichen Klagen, die noch anhängig sind, da möchte man sich rückversichern, dass der Staat die dann auffängt.
Die UBS verlange rund 6 Milliarden Dollar als staatliche Garantie zur Absicherung der mit der Übernahme verbundenen Risiken, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Insider. Nach einem Bericht der Financial Times soll die UBS angeboten haben, die Credit Suisse für 1 Milliarde Dollar zu übernehmen. Ein Schnäppchenpreis, mit dem die CS nicht einverstanden sein soll, wie es ebenfalls in Medienberichten heißt. Offizielle Stellungnahmen zu den Verhandlungen gibt es bislang weder von den Banken noch von den Behörden. Doch Alternativen zur geplanten Notfusion seien schwierig, meint Thorsten Henz.
Offensichtlich gibt es hier Financial Times Leaks und dann kam es raus und seitdem ist klar, jetzt gibt es keinen Weg zurück. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wir haben uns überlegt, das machen wir nicht, dann gibt es morgen die Katastrophen.
In der Schweiz brodelt so lang die Gerüchteküche. Als eine weitere Option gilt ein möglicher Einstieg des Staates bei der angeschlagenen Credit Suisse. Doch diese Variante hält Ökonom Thorsten Henz für unwahrscheinlich, auch wenn es in anderen Ländern erfolgreiche Vorbilder gäbe. Beispiel Norwegen.
Da hat man dann die Banken vorübergehend verstaatlicht. Aber die Schweiz ist nicht sehr staatsfreudig. Also die Variante wird sicherlich nicht diskutiert, obwohl es vielleicht die beste wäre. Und dann kann die Reputation vom Staat kommen und nicht von der UBS. Und in Norwegen sieht man dann, ja, nach einer Weile kann der Staat sich wieder zurückziehen. Aber das ist eine kulturelle Frage. Die Schweiz hat nicht die Sicht, dass der Staat für alles sorgen muss, wie in Norwegen.
Zentralbank, Finanzmarktaufsicht und Regierung in der Schweiz geht es darum, auch eine größere globale Bankenkrise zu verhindern. Denn die Credit Suisse ist nicht nur die zweitgrößte Schweizer Bank, sondern ein wichtiger Global Player im Finanzgeschäft. Eine Pleite der CS hätte kaum absehbare, verheerende Folgen, sagt der Ökonom und Anlageberater Klaus Wellershoff.
Sie ist eng verbunden mit dem amerikanischen Kapitalmarkt. Und in der Beziehung zwischen den Banken würde das Problem entstehen, denn wenn eine der großen Banken ausfällt, dann heißt das, dass praktisch auch alle anderen großen Banken Ausfälle haben, nämlich gegenüber diesen Bank. Und dann werden die hinterfragt und plötzlich kommt dann eine richtige Finanzkrise ins Rollen.
Noch bevor am Montagmorgen die Börsen öffnen, soll nun eine Lösung gefunden werden. Viele Beobachter in der Schweiz sehen die Zwangsheirat der beiden Großbanken als einzigen Ausweg. Käme es zur Übernahme der Credit Suisse durch die UBS, dann wäre das die bedeutendste Bankenfusion in Europa seit der Finanzkrise 2008. Noch aber ist nichts entschieden in Bern. Für den Abend hat die Schweizer Regierung eine Pressekonferenz angekündigt.
Die UBS will die angeschlagene Credit Suisse für 1 Milliarde US-Dollar kaufen. Das letzte Wort ist allerdings noch lange nicht gesprochen. Zur aktuellen Situation war das Katrin Hondl aus Genf. Bundeskanzler Scholz und 6 Minister und Ministerinnen haben sich gestern für einen Tag mit ihren Amtskolleginnen zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen getroffen. Für beide Seiten war das Neuland, dementsprechend lief das Treffen nicht ganz so routiniert. Bundesverteidigungsminister Pistorius ist übrigens einen Tag länger geblieben. Zum Glück, meint ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann in ihrem Kommentar.
Der japanische Außenminister Hayashi wartet auf seine Amtskollegin Baerbock. Als sie in den Raum kommt, streckt er ihr die Hand entgegen, aber sie öffnet die Arme und drückt ihn an sich. Der Minister ist eine Sekunde irritiert, aber macht natürlich mit. Wie eine Welle müssen die Deutschen, die samt Kanzler und 6 Ministerinnen und Ministern angereist waren, den Japanern vorgekommen sein. Einmal kurz reingerauscht, miteinander dies und das besprochen und schon waren sie mit einer Ausnahme auch wieder weg. Japan kennt das Format der Regierungskonsultationen nicht und so wirkte es bisweilen, als sei man damit entweder überfordert oder schlichtweg einfallslos. Der Blick in die Presseerklärungen einzelner Ministerinnen und Minister und des Premiers zum Abschluss sieht an einigen Stellen verdächtig nach Copy and Paste früherer Erklärungen im internationalen Kontext aus. Zum Beispiel, wenn es um den freien Indopazifik geht, klingen die Formulierungen immer exakt gleich. Da ist auf Japan wirklich Verlass. Vielleicht aber war Japan noch mit dem Kopf noch ganz woanders. Denn unmittelbar zuvor war der südkoreanische Präsident Yoon in Tokio zu Gast. Ein historischer Besuch, der tagelang die Presse beherrschte und für die Region von immenser Bedeutung ist, wenn es um die Bedrohungen durch Nordkorea, aber auch um ein Zeichen in Richtung China geht. So prangte sogar am Sonntag noch auf den Titelseiten mancher Zeitungen ein Foto der beiden Regierungschefs beim Biertrinken. Scholz und seine Truppe landeten ganz unten und man ging schnell wieder zum Tagesgeschäft über. Das ist schade, denn Deutschland hat, wenn auch spät und möglicherweise bedingt durch die geopolitische Situation, Japan die Hand gereicht und etwas getan, auf das das ostasiatische Land lange gewartet hat. Es wurde endlich als Wertepartner in der Region anerkannt und, wie es der Kanzler nannte, auf eine neue Stufe gehoben. Es wurden viele Absichtserklärungen abgegeben, engere Kooperationen in vielen Bereichen vereinbart. Da haben die Delegationen vorher gute Arbeit geleistet. Gern hätten die Journalistinnen und Journalisten mehr über diese Projekte erfahren. Doch das war nicht möglich, denn reden durften am Ende nur die Chefs und die antworteten auch nur auf insgesamt 4 Fragen. Und selbst dabei war der japanische Regierungschef Kishida kaum imstande, frei zu sprechen bzw. andere Formulierungen zu wählen, Neues zu erzählen, sondern wiederholte sich fast. So verpufften die neue Stufe für Japan und der Besuch so schnell, wie die Deutschen rein und rausgerauscht waren. Der japanische Regierungschef stand sowieso bereits mit einem Bein im Flieger nach Indien. Sein Außenminister macht sich auf in den Pazifik. Dass es auch anders gehen kann, zeigte am Schluss der deutsche Bundesverteidigungsminister. Boris Pistorius blieb einen Tag länger, auch um das deutsche Engagement im Indopazifik nochmals zu unterstreichen. Auch etwas, das sich Japan seit langem gewünscht hat. Er nahm sich am Sonntagabend viel Zeit, Fragen auch japanischer Kolleginnen und Kollegen zu beantworten. Da bekam man zumindest den Hauch eines Gefühls, der Politik liegt auch etwas daran, die Öffentlichkeit mitzunehmen. Gerade weil Japan Regierungskonsultationen bisher nicht kennt, wäre mehr Zeit für den Anfang gut und wichtig gewesen.
Meint unsere Korrespondentin Katrin Erdmann zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen. Apropos Japan. Gestern hat sich die Atomkatastrophe von Fukushima zum 12. Mal gejährt. Und so gehen mit der Verzögerung durch den Ukraine-Krieg in 4 Wochen die letzten 3 deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Eine erneute Verschiebung der Frist wird von Bundesumweltministerin Lemke ausgeschlossen. Das hat die Politikerin der Grünen in einem Zeitungsinterview bekräftigt. Oppositionspolitiker hatten immer wieder eine erneute Verlängerung gefordert, um die Versorgungssicherheit in Deutschland nicht zu gefährden. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Es bleibt beim Atomausstieg Mitte April, das sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke den Funke-Zeitungen. Die Grünen-Politikerin hält die Risiken der Atomkraft für unbeherrschbar. Ursprünglich sollten die letzten 3 verbliebenen deutschen Kernkraftwerke schon zum Jahreswechsel abgeschaltet werden. Isar 2 in Niederbayern, Neckar-Westheim 2 in Baden-Württemberg und Emsland in Niedersachsen. Wegen der Energiekrise hatte die Ampelkoalition nach langer Diskussion und einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz die Laufzeiten aller 3 Meiler verlängert. Am 15. April soll mit der Nutzung von Atomkraft in Deutschland Schluss sein. Die Bundesumweltministerin trat Befürchtungen entgegen, dass dann die Energieversorgung in Deutschland gefährdet sei. Sie sprach von einer sehr hohen Versorgungssicherheit im internationalen Vergleich. Der Atomausstieg ist noch immer politisch umstritten. In der FDP gibt es Stimmen, die vor einem raschen Rückbau der 3 Kernkraftwerke warnen. Die Union will die Meiler am liebsten weiter einsatzfähig halten. Die Nutzung von Atomenergie verursacht hochgiftigen radioaktiven Abfall. Wo der dauerhaft gelagert werden soll, ist noch nicht entschieden.
SWR 2 aktuell, 18.15 Uhr. Der Internationale Strafgerichtshof hat am Freitag einen Haftbefehl gegen Putin und die russische Kommissarin für Kinderrechte ausgestellt. Ihnen wird unter anderem die Deportation von Kindern aus den besetzten ukrainischen Gebieten nach Russland vorgeworfen. Wie zum Beispiel im Fall Olga Lopatkina. Monatelang musste sie kämpfen, doch am Ende sogar mit Erfolg. Heute ist sie wieder vereint mit ihren 6 Adoptivkindern. Russische Behörden hatten versucht, sie aus dem besetzten Mariupol zu verschleppen. Rebecca Barth berichtet.
Für Olga Lopatkina und ihre 6 Adoptivkinder sind Monate der Trennung endlich vorbei. Ein Handyvideo zeigt den Moment der Wiedervereinigung. Wir haben dich so vermisst, rufen die Kinder. Denn russische Behörden hatten versucht, Olga Lopatkinas Kinder zur Adoption freizugeben. Als der Krieg gegen die Ukraine begann, waren Mutter und Kinder getrennt, erzählt sie der Associated Press. Wie jedes Jahr hatten die 6 Adoptivgeschwister ihre Ferien in einem staatlichen Erholungsheim in Mariupol verbracht. Nach wochenlangem Beschuss nahmen russische Truppen die heute fast vollständig zerstörte Hafenstadt ein. Und wenig später entdeckte Olga Lopatkina ihre Kinder in russischen Propagandamedien. Besatzungsbehörden hatten sie nach Donetsk gebracht und wollten sie in russische Familien geben. Als sie in Donetsk waren, konnten wir jeden Tag miteinander sprechen. Aber sie haben die Kinder jeden Tag gegen uns aufgebracht, gesagt, eure Eltern haben euch im Stich gelassen. Solche Eltern braucht ihr doch gar nicht. Wir werden euch in die besten Familien bringen. Ihr werdet ein besseres Leben haben. Wir werden euch eine Ausbildung und eine Wohnung geben. Man hat ihnen alles versprochen und einen Haufen Geschenke. Nach Monaten der Verhandlung gelingt Lopatkina das Wunder. Sie bekommt ihre Kinder zurück. Insgesamt 300 weitere Kinder konnten ukrainische Behörden nach eigenen Angaben mittlerweile wieder in ihre Heimat zurückbringen. Aber über 16.000 Kinder sollen sich noch immer in den Fängen russischer Behörden befinden. Die Yale University hat ein Netzwerk aus 43 Einrichtungen identifiziert. Sie befinden sich zum Teil in Russland oder in den von Russland besetzten Gebieten und sollen hauptsächlich der politischen Umerziehung dienen, heißt es in einer im Oktober von der Universität veröffentlichten Studie. Dass sich manche ukrainische Kinder nach ihrer Verschleppung kritisch äußern, gibt im Sommer vergangenen Jahres auch die russische Kommissarin für Kinderrechte Maria Lvova-Belova zu. Wir haben eine Gruppe von 30 Kindern aus Mariupol aufgenommen, die in Kellern gefunden wurden, wo ihre Pflegeeltern sie zurückgelassen hatten. Wir haben sie in die Region Moskau gebracht, damit sie sich erholen können. Aber sie haben sich negativ über Präsident Putin geäußert. Alle möglichen bösen Dinge gesagt, die Hymne der Ukraine gesungen und gerufen, Ruhm der Ukraine. Sie selbst habe ein Kind aus der Gruppe bei sich aufgenommen, sagt Lvova-Belova. Und auch gegen sie hat der Internationale Strafgerichtshof am Freitag einen Haftbefehl ausgestellt. Seit dem ersten Kriegstag sollen Kinder aus den russisch besetzten Gebieten illegal deportiert worden sein, heißt es in der Erklärung. Lvova-Belova werde des Kriegsverbrechens der rechtswidrigen Deportation verdächtigt. Die Kinderrechtskommissarin selbst trifft sich nur 2 Wochen nach Kriegsbeginn mit dem russischen Präsident. Über 1.000 Kinder seien schon aus der Ukraine nach Russland gebracht worden, verkündet sie stolz. Ein besonders schwerwiegendes Verbrechen, auch im Kontext anderer Kriegsverbrechen, meint dagegen Oberstaatsanwalt Klaus Hoffmann.
Das auch zeigt, dass es hier nicht nur um eine rein militärische Auseinandersetzung, um irgendwelche Gebietsansprüche geht, sondern dass über letztendlich auch schon viele Jahre ein bestimmtes Programm läuft, dass Kinder aus den besetzten Gebieten entweder umerzogen werden oder verschleppt werden und sozusagen russifiziert werden sollen.
Der Freiburger Oberstaatsanwalt hilft in Kiew seinen ukrainischen Kollegen bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Die Haftbefehle des Internationalen Strafgerichtshofs seien ein starkes Signal mit historischer Bedeutung, sagt er. Und auch der Internationale Strafgerichtshof selbst könne gestärkt aus der Entscheidung hervorgehen. Denn er war in den vergangenen Jahren immer wieder kritisiert worden. Nur wenige Fälle habe der Internationale Strafgerichtshof aufgegriffen und dabei habe der Fokus oft auf Schwellenländern gelegen.
Wenn es jetzt hier tatsächlich zu einem Verfahren kommt gegen eines der Vetomächte im UN-Sicherheitsrat, dann zeigt das doch, dass man auch gewillt ist, sich mit den Mächtigen der Welt auseinanderzusetzen. und hier auch nicht davor schreckt, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Und wenn das auf lange Sicht von Erfolg gekrönt ist, dann wird das ein ganz starkes Zeichen, ein ganz starker Impuls für den Strafgerichtshof für die nächsten Jahre, Jahrzehnte sein.